请听德语节目。
Hier ist Radio Taiwan International.
Zum 30-minütigen deutschsprachigen Programm von Radio Taiwan International begrüßt sie Eva Trindl. Folgendes haben wir heute am Samstag, dem 18. April 2026 im Programm. Zuerst das Kulturpanorama mit Benedikt Kroll. Anschließend stellt Felix Mayer in Reise durch Taiwan im Gespräch mit Juliane Miller einige Teehäuser vor und gibt Tipps für den Kauf von Tee. Nun zuerst das Kulturpanorama.
Chinas Militärübungen um Taiwan sind das, wovon deutsche Medien in erster Linie berichten, wenn es um den Konflikt in der Taiwanstraße geht. Aber vermutlich genauso wichtig ist das, was in den Köpfen Taiwans Bevölkerung vor sich geht. Wie die jungen Männer und Frauen denken, die im Ernstfall an die Waffe gerufen werden. China hat das erkannt und setzt seit geraumer Zeit stark darauf, die Meinungen Taiwans Jugend und Bevölkerung insgesamt mithilfe von Social-Media-Persönlichkeiten, also Influencern, zu beeinflussen. In Taiwan mehren sich davon Berichte, wie China teilweise direkt Influencer dafür bezahlt, die eigenen Narrative zu verbreiten. Aber entscheidender noch auch davon, wie China sie indirekt und versteckt für die eigenen Zwecke einspannt. Wie genau Chinas Methoden aussehen und vor allem warum China immer mehr auf indirekten Einfluss setzt, erfahren Sie in dieser Folge Kulturpanorama. Seit 2015 hat China das erklärte Ziel, Influencer und Social Media in die eigene Einheitsfront einzubinden. Das geht aus einem offiziellen Papier der Kommunistischen Partei hervor. Die Einheitsfront bezeichnet in China ein institutionalisiertes Netzwerk, mit dem nationale Ziele auf subnationaler Ebene verfolgt werden. Ihr primäres Ziel ist es, Individuen, Gruppen und Organisationen außerhalb der Partei und des Staates einzunehmen, zu beeinflussen und zu steuern, um die politischen Interessen der Kommunistischen Partei Chinas im In- und Ausland durchzusetzen. Insbesondere im Ausland und natürlich auch in Taiwan tritt die Einheitsfront jedoch nie unter diesem Namen auf. Sie nutzt Unternehmen, Kulturfördervereine, Thinktanks oder Mediennetzwerke und setzt vor allem finanzielle Anreize ein, um Einfluss auszuüben. Die Einheitsfront zeichnet sich vor allem dadurch aus, dass sie von einem großen institutionellen Apparat finanziert und koordiniert wird, das aber verbirgt und vorgibt, nicht staatlicher Natur zu sein. Dadurch entstehen im Ausland Asymmetrien, die China häufig zugutekommen. Zahlreiche chinesische Akteure ziehen gezielt an einem Strang, während ausländische Akteure eigene, nichtstaatliche Ziele verfolgen und unabhängig voneinander agieren. All das wird später am konkreten Beispiel taiwanischer Influencer besser verständlich. Mit Hinblick auf Taiwan wurde hier früher vor allem versucht, taiwanische Politiker und Geschäftsleute zu beeinflussen. Hinzugekommen sind aber 2015 Influencer und die Strategie hat sich dann 2017 qualitativ geändert. Anstelle davon, Influencer dazu zu bringen, öffentlich die Kommunistische Partei Chinas zu unterstützen oder auch sonst politische Themen im Allgemeinen zu kommentieren, soll heute im Stillen unbemerkt der Boden befeuchtet werden. Das ist eine Zeile aus einem Gedicht aus der Tang-Dynastie, die in einem Strategiepapier der Einheitsfront verwendet wurde. In diesem Papier, das beschreibt, wie die Taiwan-Strategie der Einheitsfront aussehen sollte, heißt es, China könne die Herzen in Taiwan gewinnen, indem die Idee verbreitet wird, dass China und Taiwan eine Familie und eine Schicksalsgemeinschaft sind. Anders als vorher soll dabei jedoch unauffällig vorgegangen werden und es sollen explizit unpolitische Themen genutzt werden. Wörtlich heißt es, wenn die Gemeinsamkeiten im Alltag der Landsleute beiderseits der Taiwanstraße zunehmen, wird dies zweifellos den Widerstand gegen das politische System verringern. Gemeint ist das chinesische politische System. Das Ziel wurde also entpolitisierte Propaganda, die die Idee fördert, dass Taiwan und China eine Familie sind. Aber wie genau geht das? Einmal im Jahr findet in Taipei unter dem Ziel der Belebung lokaler Geschäftsviertel ein großes Influencer-Festival statt. Dort werden insbesondere Nachwuchs-Influencer eingeladen, also solche, die weniger als 50.000 Follower haben. Auf dem Festival werden ihnen Preise verliehen, sie können sich vernetzen, Werbeverträge abschließen und ihre Reichweite vergrößern. Doch was wie ein Branchentreffen wirkt, hat sich laut Recherchen des taiwanischen Magazins The Reporter als Teil der gerade beschriebenen Einheitsfront entpuppt. Die Veranstalter des Festivals sind eng mit einem der größten Peking-freundlichen Medienkonglomerate Taiwans verflochten. Dieser Medienkonzern fiel in der Vergangenheit bereits mehrfach dadurch auf, dass er Narrative der Kommunistischen Partei Chinas übernahm und dafür teils direkt Gelder aus Peking erhielt. Das Festival wirbt unter anderem damit, dass es Influencern Aufträge einer taiwanischen TV-Reisesendung vermittelt. Diese Sendung wiederum behandelt speziell Kultur, Geschichte und Tourismus in China. Die Influencer werden also dafür bezahlt, auf Plattformen wie Instagram Beiträge über chinesische Städte oder andere Regionen zu verfassen. Sie schwärmen von lokalen Köstlichkeiten oder präsentieren sich in traditioneller chinesischer Kleidung wie dem Hanfu, der in den letzten Jahren in China stark als Symbol für chinesischen Nationalismus gefördert wird. Viele der Influencer waren selbst nie an den Orten, über die sie schreiben, sie halten aber das Material und den Textleitfaden direkt von den Agenturen. Die Sendung wird zwar vom taiwanischen Sender CTV veröffentlicht, doch haben die Recherchen von The Reporter nun gezeigt, dass sie von einem Unternehmen koproduziert wird, das zu einem Think Tank der politischen Arbeitsabteilung der chinesischen Volksbefreiungsarmee gehört. Das bedeutet, ein Unternehmen mit direktem Draht zum chinesischen Militär sitzt bei der taiwanischen Reisesendung mit am Produktionstisch. Der chinesische Staat beauftragt also gezielt taiwanische Influencer dafür, über chinesische Kultur, Bräuche, über Essen, Reiseziele und mehr zu berichten. Ausdrücklich vermieden werden dabei politische Themen. So wird die Idee gefördert, dass China und Taiwan wie Brüder sind und eine gemeinsame Geschichte und Kultur haben. Gleichzeitig wird China als nicht politisches Thema normalisiert. Aber warum setzt China zunehmend auf diese Art indirekte Einflussnahme? Noch Anfang der 90er Jahre verstand sich ein Viertel der taiwanischen Gesellschaft als chinesisch. Fast die Hälfte bezeichnete sich als taiwanisch und chinesisch und nur 17% identifizierten sich nur als Taiwaner. Doch heute ist die Lage deutlich anders. Über 60% identifizieren sich ausschließlich als Taiwaner, bei den unter 35-Jährigen sind es sogar über 80%. Ein Drittel sieht sich als chinesisch und taiwanisch und nur noch 2,5% sehen sich selbst als Chinesen. Zugleich empfinden 85% der Bevölkerung China als eine Bedrohung, die allermeisten davon sehen China als eine große Bedrohung. Doch trotz alledem sagen weiterhin 40% der Bevölkerung, dass sie zu China eine emotionale Bindung haben. Und genau das scheint China als Grundlage für unpolitische Propaganda zu nutzen. Experten in Taiwan warnen, dass Peking kulturelle und unpolitische Berührungspunkte als Einfallstor nutzt. Über Lifestyle-Influencer und Essenstrends wird eine emotionale Nähe hergestellt, die den Widerstandswillen gegen eine politische Übernahme schleichend aufweichen soll. Influencer zeigen in ihren Videos zum einen, wie modern China ist, wie schnell China sich entwickelt, wie groß die Städte sind und zum anderen, wie sehr China und Taiwan doch angeblich sowieso eine Familie sind. Dadurch entsteht ein Gefühl des Fatalismus. Chinas Aufstieg und die Übernahme Taiwans erscheinen unvermeidbar und sich dagegen zu wehren ist vielleicht sowieso unnötig, weil man ja Familie ist. Taiwan versucht sich auch gegen diese Einflussnahme zu wehren, aber in der Praxis stoßen die Institutionen dabei auf große Schwierigkeiten. Das Anti-Infiltrationsgesetz zum Beispiel macht es illegal, Anweisungen, Sponsoring oder finanzielle Mittel von einer sogenannten Infiltrationsquelle anzunehmen, um politische Wahlen zu beeinflussen, Referenden zu stören, illegale politische Spenden zu tätigen oder verdeckte Lobbyarbeit zu betreiben. Daneben gibt es weiterhin ein Gesetz, das die Beziehungen zwischen Taiwan und China regelt. Auf Englisch wird von dem Cross-Strait Act gesprochen. Dieses verbietet es taiwanischen Bürgern oder Organisationen, ohne behördliche Erlaubnis mit Partei-, Militär- oder Regierungsbehörden des Festlandes zu kooperieren oder Bündnisse zu schließen. Es verbietet auch politische Werbung für die Kommunistische Partei Chinas in Taiwan. In der Praxis werden in beiden Fällen Social-Media-Videos über das Essen und die Kultur in China jedoch nicht direkt erfasst. Wichtiger ist jedoch noch, dass direkte Zahlungsströme und auch eine Beauftragung der Influencer durch chinesische Akteure kaum nachzuweisen sind. Influencer können immer behaupten, sie würden Videos aus freien Stücken produzieren und Zahlungen werden nie direkt aus China getätigt, sondern meistens über Proxy-Unternehmen in Taiwan. Insgesamt zeigt sich die anfangs erwähnte Asymmetrie. Eine gezielte chinesische Strategie trifft auf ein freiheitliches taiwanisches System, in dem der Staat sich für alle Einschränkungen der Meinungsfreiheit rechtfertigen muss. Wie wird Taiwan versuchen, einerseits eine offene, freiheitliche Gesellschaft zu bleiben und sich andererseits gegen indirekte chinesische Einflussnahme zu wehren? All das sind Fragen, die hier in Taiwan in der nahen Zukunft beantwortet werden müssen und von denen wir hier bei RTI berichten werden. Vielen Dank fürs Zuhören und bis nächste Woche im Kulturpanorama.
Radio Taiwan, international aus Taipeh.
Nun folgt Reise durch Taiwan.
Radio Taiwan International. Reise durch Taiwan.
Herzlich willkommen bei Reise durch Taiwan. Am Mikrofon begrüßt euch Juliane Miller. Heute geht es weiter mit Tipps rund um das Teetrinken in Taiwan. Mein Gast Felix Meyer stellt euch einige Teehäuser in Taipeh vor und erzählt außerdem, wie viel Budget man für guten Tee einplanen sollte. Du meintest, du hast da ein paar Empfehlungen, besonders in der Region Dongmen?
Genau. Also in Dongmen und Da'an gibt's eine ganze Menge nicht nur an Teehäusern, sondern auch an Teeläden, also die Teezubehör verkaufen, die Tee verkaufen. Und zwei Empfehlungen, die so auch Anlaufpunkte von vielen Ausländern sind, würde ich sagen, also wo man auch gut als Tourist mal hingehen kann, weil der Inhaber zumindest so ein bisschen Englisch spricht und weil es vielleicht eine englische Karte gibt, ist auf jeden Fall, also das, was so ganz bekannt ist, ist das Dopbai Tea House. Ist direkt von der Station Dongmen, ist es, glaube ich, 5 Minuten entfernt zu Fuß.
Wir packen dann den Link in die Sendungsbeschreibung.
Ja, wunderbar, genau. Da ist ein sehr netter Inhaber, der ist so ein bisschen so Innenarchitekt und hat sich das sehr, sehr schön eingerichtet. Das ist wunderbar und der verkauft eigenen Tee, der verkauft eigenes Teezubehör und der hat auch so ein, also da kann man jetzt nicht kein Mittagessen, aber der hat so ein paar Snacks. Alles auch vegan und vegetarisch, wunderbar. Und da kann man sehr schön entspannt einfach sitzen. Die Wassergebühr ist sehr, sehr gering, also 200 NTD pro Person und halt ohne Zeitlimit. Also man kann sich da herrlich hinsetzen, das sind so Sofas, es ist eine sehr ruhige Atmosphäre, es ist in so einer Nebenstraße. Das kann ich auf jeden Fall empfehlen, gerade für Touristen, weil da ist es noch am einfachsten, wenn man gar kein Chinesisch kann, ist es da noch am einfachsten, einfach so einen Zugang, ersten Zugang zu finden, weil halt sowieso recht viele Touristen und Ausländer dahin gehen. Aber es ist jetzt auch nicht so ganz touristisch. Also es ist schon ein sehr schöner Raum einfach, in den auch Taiwaner zum Beispiel hingehen. Also das ist so ein Übergang, würde ich sagen. Und dann, wenn man vielleicht ein bisschen Chinesisch kann, so ein Tipp, den gerade auch viele ältere Taiwaner hingehen, ist direkt daneben eigentlich, also 2 Minuten entfernt davon, ist das Lao Cha Guan oder das so ein bisschen ein Wortspiel. Also die Zeichen bedeuten alte Teedose, aber ausgesprochen wird es halt so ähnlich wie altes Teehaus. Und das ist der Witz daran. Und die haben im ersten Stock haben die einen Laden für Teezubehör. Also da kann man Teekannen kaufen, auch Tee. Und im zweiten Stock, das ist dann wirklich nochmal deutlich traditioneller als das Dopbai, da gibt es dann Tische, so runde Tische. Und da kann man sich einfach hinsetzen und Tee brauen, mit Tee zubereiten mit seinen Freunden. Nochmal günstiger als das Dopbai Tea House tatsächlich und auch eine schöne Atmosphäre, bisschen formeller. Also man hat da jetzt keine Sofas, auf die man so rumlümmeln kann und sich so zurücklegen kann, sondern es ist schon Stühle, also richtig Stühle und Tisch, aber trotzdem sehr schön und da trifft man dann auch so ein paar Ausländer, das sind dann aber meistens Ausländer, die wirklich Chinesisch können und dann auch vor allem Taiwaner. Genau. Und als dritte Empfehlung, da müssen wir leider noch ein bisschen warten, ehe es wieder offen ist. Das war aber bis vor 1,5 Jahren immer ganz toll, ist das Wisteria Tea House. Das ist direkt neben der NTU, also der National Taiwan University, wo ich auch studiere. Und das ist ein ganz, ganz altes Teehaus aus der japanischen Kolonialzeit, also gute 90, 100 Jahre alt. Und im japanischen Stil auch gebaut. Also man hat einen Tatami-Raum, man hat so diese traditionellen Schiebetüren und so weiter. Und das Gebäude war aber leider sehr, sehr stark baufällig. Das ist jetzt überdacht mit so einer ganzen Baukonstruktion und das wird jetzt aufwendig restauriert und renoviert, auch mit Unterstützung von der Stadt, weil es einfach nicht nur wichtig ist, weil es ein altes Gebäude aus der Kolonialzeit ist, sondern, was viele nicht wissen, ist, dass es in den 80ern und 90ern auch ein Treffpunkt war für Oppositionelle, also Leute, die außerhalb des Parteienstaates standen und die sich da organisiert haben, also Gewerkschafter und genau Oppositionskräfte, die haben sich eben da getroffen und beim Tee ihre Pläne diskutiert und deswegen hat das auch so einen gewissen historischen Charakter einfach. Genau, und ich glaube, Ende diesen Jahres oder Anfang nächsten Jahres wird es dann wieder eröffnet. Und da freuen wir uns natürlich alle drauf.
Ja, super spannend. Ich möchte an der Stelle auch noch ein Teehaus empfehlen, und zwar in Zhoufen. Wir hatten uns beide schon darauf geeinigt, Zhoufen empfehlen wir eigentlich gar nicht so sehr als Touristenziel. Es ist ein bisschen überlaufen und ja, meiner Meinung nach gibt es dort eigentlich auch nicht wirklich viel, was es nicht anderswo auch zu sehen gibt. Aber in Zhoufen gibt es das Zhoufens Hafang. Und tatsächlich einer der Gründe, warum Zhoufen heutzutage so beliebt bei Touristen ist, ist tatsächlich dieses Teehaus, was damals von einem Künstler gegründet wurde, als Zhoufen tatsächlich, also das ist ja eine Bergbauregion dort.
Genau.
Und damals eben, ja, nicht, nachdem der Bergbau dort geendet ist, dann dort nicht mehr viel los war. Und mit diesem Teehaus kamen dann eben immer mehr Touristen nach Zhoufen. Und ich mag das Zhoufen Teehaus vor allen Dingen deshalb, weil es eine sehr schöne Atmosphäre dort gibt. Mhm. Ich hatte ja gesagt, ich trinke gerne Tee in einer ruhigen Umgebung. Die, finde ich, findet man dort. Die Teeutensilien sind eben auch alle von diesem Künstler gestaltet. Das heißt, einfach sehr hübsch anzusehen. Man kann sie auch alle dort vor Ort kaufen. Und dort werden auch Einführungen ins Teetrinken angeboten auf englischer Sprache. Das heißt, wenn man wirklich ein kompletter Anfänger auch ist, dann kann man sich das dort alles vor Ort erklären lassen. Und ich habe tatsächlich einen guten Freund, der eben dort arbeitet und auch diese Einführung gibt. Das heißt, was ihr Xiaopu dort seht, könnt ihr ihn gerne grüßen. Und genau, ich weiß, dass viele Leute einfach gerne nach Zhoufen reisen, weil es einfach ein sehr beliebtes Touristenziel ist. Das heißt, wenn man sich dazu entscheidet, dorthin zu reisen, dann schlage ich wirklich vor, dass man eben in dem Zhoufens Hafang auch vorbeischaut. So, einen letzten Punkt, bevor wir jetzt komplett den Rahmen noch unserer Sendung sprechen, ist so ein bisschen der Stichpunkt Tea Experience. Mhm. Das ist, glaube ich, auch nochmal sowas für Leute, die noch ein bisschen tiefer reingehen wollen.
Ja.
Hast du da auch schon mal was gemacht in die Richtung?
Also ich selbst nicht, aber ich kenne Erfahrungsberichte von vielen Freunden, die das gemacht haben. Das ist was, was angeboten wird. Da gibt's, kann man auch wieder unterscheiden zwischen diesen Anbietern, die sich speziell an Taiwaner richten, die das auch nur auf Chinesisch oder auf Taiwanisch machen, und dann Anbietern, die es halt gezielt, das sind dann meistens jüngere Leute, unter 30, Mitte 30, die das mit dem englischen Fokus machen, also die es auf Englisch können. Genau, und das sind so die zwei Varianten, und oft ist das eine Zusammenarbeit mit einem, ja, in Anführungsstrichen Teelehrer und einem Teehaus. Also das wird dann oft im Teehaus angeboten, und meistens ist das dann so ein Kommissionsgeschäft. Also der Teehausinhaber bekommt eine Kommission und der Teelehrer bekommt halt Geld dafür, dass er die Tees präsentiert. Genau.
Das heißt, das ist dann so ein bisschen so eine Art simulierte Teezeremonie, die genau, es so in richtig. Taiwan ja eigentlich gar nicht wirklich gibt.
Ja, doch schon. Also das ist eben Gongfu Cha. Also das ist dieser, das ist eben das, was ich am Anfang angesprochen habe, die traditionelle Variante, wie man in Südchina, und zu Südchina, das meine ich jetzt als Kulturraum, also Minnan inklusive Taiwan, wie man da Tee zubereitet. Also das ist kleine Gefäße, viel Tee, vergleichsweise kurze Aufgusszeiten. Das ist die traditionelle südchinesische und taiwanische Teezeremonie, und die wird in diesen Tea-Experiences meistens angeboten. Es gibt so ein paar Leute, die auch japanisch anbieten, die dann japanische Tees präsentieren, aber wenn man in Taiwan ist, will man natürlich taiwanische Tees trinken, und da kommt dann diese Methode zum Einsatz. Also man hat dann mehrere Aufgüsse von einem Tee und wird dann meistens auch eingeführt, wie trinke ich jetzt Tee, wie verkoste ich den. Das ist nochmal ein ganz anderes Thema, da könnten wir auch nochmal eine halbe Stunde drüber sprechen, wie man richtig Tee trinkt überhaupt. Und das wird dann angeboten. Genau, und da gibt's verschiedene Anbieter, manche besser, manche schlechter. Wovor ich wirklich ja zur Vorsicht mahnen möchte, ist, wenn es irgendwelche Claims gibt in der Bewerbung, dass ein Tee besonders alt ist. Also ich habe schon teilweise vollkommen absurde Sachen gesehen. Da wurde dann gesagt, ja, wir werden 6 Tees trinken. Wir fangen an mit einem Tee aus den 60ern und dann arbeiten wir uns vor. 50er, 40er, 30er und 20er. So, und jeder, und dann kostet das auch nur 2000 NTDs, also 60 Euro. Ja, und wenn man so ein Angebot sieht, muss man natürlich erstmal sehr, sehr kritisch sein, sollte man sehr, sehr das Ganze hinterfragen, weil allein schon die Tatsache, in den 40ern war China erstens vom Zweiten Weltkrieg verwüstet und danach direkt vom Bürgerkrieg. Also die Wahrscheinlichkeit, dass da irgendwer Tee angebaut hat, ist minimal gering. Und selbst wenn da Tee angebaut wurde, es ist extrem unwahrscheinlich, dass wir den jetzt gut 80 Jahre später in Taiwan zu trinken bekommen. Also bei solchen absurden Claims sind es wirklich, ich sag mal, alles, was älter als 70er ist, ist eigentlich unrealistisch, dass ihr da was Echtes bekommt. Und entweder kennt sich dieser Teelehrer halt auch nicht aus, oder er lügt euch halt aktiv an. Und das sind ja beides keine guten Voraussetzungen, um eine schöne Teezeremonie zu haben. Und da würde ich wirklich zur Vorsicht rufen oder zur Vorsicht mahnen. Was dann schon seriöser ist, sind dann so Angebote, dass man eben jüngere Tees verkostet. Also es gibt zum Beispiel Leute, die so Samples anbieten und so eine Sampling-Zeremonie anbieten mit: Wir gucken uns jetzt mal verschiedene Regionen taiwanischen Tees an. Also ich habe einen Alishan, ich habe einen Dongding und ich habe eben einen aus Nantou und dann vielleicht noch einen Baojong. Und das sind alles Tees aus den letzten 5 Jahren. Und ihr zahlt bei mir 1000 NTD und dann führe ich euch ein, zeige euch die Tees, wir vergleichen. Und das ist schon seriöser. Natürlich, auch da muss man sagen, es gibt viele Fakes von Alishan-Tee zum Beispiel. Das ist der sogenannte, chinesisch wird es ganz oft als Yuanan Alishan bezeichnet, also sprich der vietnamesische Alishan-Tee. Das sind dann Fake-Importe eben aus Vietnam. Aber da ist die Wahrscheinlichkeit, dass man betrogen wird, deutlich geringer. Und es ist auch so, dass es dann nicht so viel kostet. Genau. Mhm. Ja, also das wären meine Ratschläge. Also auf keinen Fall zu irgendeiner Tea-Sampling Zeremonie gehen, Experience gehen, wo geclaimt wird oder behauptet wird, dass man Tee, ganz tolle Tees älter als 60er, 70er Jahre aufgießt und dann am besten noch 30er oder 20er Jahre und dann dafür nur 2000 NTD zahlen soll.
Jetzt, wenn du schon den Kostenpunkt nennst, was ist denn so, ja, ich weiß nicht, es gibt natürlich eine ganze Preisspanne von Tee.
Ja.
Also das, vielleicht kannst du einfach mal so nennen, was der teuerste Tee, den du schon mal gesehen hast oder getrunken hast. Willst du das zugeben?
Also ich...
Vielleicht so als Anhaltspunkt für unsere Hörer.
Es kommt halt drauf an. Es gibt halt Teesorten, die halt, wenn man da echte Sachen kaufen möchte, da ist selbst das Teurere gefälscht. Also das ist einfach ein kleines Anbaugebiet, wird viel gefälscht und da kosten dann selbst die Fakes sehr, sehr viel. Und dann, wenn man was Richtiges haben möchte, zahlt man natürlich auch. Also das kosten dann 100 Gramm und das ist dann ein guter Preis, wenn man 100 Gramm für 250 Euro bekommt. Das ist dann spezielle Anbaugebiete, spezielle Höhenlagen sind da auch immer ein Thema. Genau. So ungefähr als Preisorientierung würde ich jetzt mal, ich will jetzt gar nicht auf die ganzen chinesischen Tees eingehen, weil da gibt's noch mal viel, viel mehr. Also wenn irgendwer euch einen Yensha anbietet oder einen Schwälchen, es ist kein Yensha. Vielleicht ist es ein Schwälchen, aber es ist auf keinen Fall ein Yensha. Nicht kaufen. Also wenn ihr jetzt in Taiwan seid, ich gehe mal davon aus, dass ihr Oolong kaufen wollt und da so als, will ich einfach so ein paar Anhaltspunkte, Preispunkte geben, ab welchem Preispunkt man richtigen Tee bekommt. Das heißt nicht, dass, wenn ihr den Preis bezahlt, kriegt ihr richtigen, aber ab diesem Preis gibt's richtigen und unter diesem Preis gibt's eher nicht richtigen. Mhm. Genau, also fangen wir mal mit einem Baojong-Cha an. Also wenn ihr einen guten Baojong haben wollt, sollten da für 100, ja, die Packungen sind meistens größer, also meistens 150 Gramm. Für eine 150 Gramm Packung solltet ihr bereit sein, ich würde sagen, Minimum 800, 900 NTD zu zahlen. Man findet den günstiger, aber 800, 900 sollte so das sein, was ihr, also wenn ihr euch auskennt und Chinesisch könnt, findet ihr es günstiger, aber seid bereit, 800 und 900 NTD einzuplanen. Das ist ein lokales Produkt, was in der Stadt produziert wird, in Taipei. Es kostet Geld, logisch. Auch wenn es jetzt nicht die krasse Höhenlage hat, aber es kostet einfach Geld. Genau, wenn wir dann bei biologischem Tee sind, das ist nochmal ein ganz anderes Thema, sind wir bei über, ich würde sagen, 1300, 1400 NTD. Genau, also 800, 900 NTD ist so für Baojong der Anhaltspunkt. Dann gehen wir weiter, wenn wir über Dongding sprechen. Das ist auch so ein ganz beliebtes Anbaugebiet, findet man auch in Deutschland. Das ist ein Tee, der oft geröstet wird. Der ist dafür ganz gut geeignet. Das ist aber meistens kein Gaoshan-Cha, also das ist kein High-Mountain-Tea, sondern das ist ein Tee, der höher ist als Baojong, aber noch nicht so hoch wie Alishan zum Beispiel. Und da als Anhaltspunkt für 100 Gramm würde ich auch sagen, da sind wir jetzt 100 Gramm, nicht 150 Gramm. 100 Gramm, einen guten Dongding, der wirklich handwerklich gut gemacht ist, findet ihr auch nicht unter 900 NTD. Ich würde auch eher sagen 1000. Genau. Einfach, man findet günstigere Sachen, die man muss sich dann halt fragen, und die schmecken vielleicht auch, aber man muss sich dann halt fragen, ist das das Echte? Und wenn man keinen Wert drauf legt, dass es das Echte ist, ist das ja vollkommen okay. Dann sagt man sich halt, ich trinke einen guten, günstigen Tee. Aber man sollte sich dann eben nicht einreden, dass das dann dieses Anbaugebiet ist. Genau, und wenn wir jetzt von Gaoshan-Cha sprechen, also da sind wir jetzt bei diesen High Mountain Teas, da sprechen wir jetzt von einem Alishan, da sprechen wir von einem Da Yuling zum Beispiel, das sind so die ganz großen Namen, da sind wir dann, würde ich schon sagen, die allermeisten, also ich rede jetzt vom touristischen Standpunkt, wenn man für Tourist als Tourist was kaufen möchte. Wenn man da was Vernünftiges bekommen möchte, was wirklich da rankommt an die Qualität, die es eigentlich haben muss, sind wir bei 1500 NTD pro 100 Gramm. Genau. Man kriegt günstigere Sachen und das sind tolle Oolongs, aber das sind eben nicht unbedingt Oolongs aus Taiwan. Und wenn sie aus Taiwan sind, sind sie nicht unbedingt aus dieser magischen 2200 Meter Höhenlage.
Ich glaube, ich habe in Alishan zuletzt für meinen Tee 500 oder 600 Taiwan-Dollar gezahlt. Hat mir sehr gut geschmeckt.
Und das ist die Hauptsache.
Genau.
Das ist die Hauptsache.
Genau. Nein, aber ich finde es trotzdem gut zu wissen.
Ja.
Weil ich glaube, wenn man eben nicht so die Erfahrung hat und dann die Preise sieht, dann fragt man sich halt schon immer, werde ich hier gerade über den Tisch gezogen oder ist das einfach ein normaler Preis? Deshalb also vielen Dank, dass du da so ein bisschen
das nur wenn man nur weil man viel bezahlt, heißt es auch nicht, dass man das Echte bekommt. Das ist natürlich nochmal ein ganz anderes Thema, aber nur so als eine gewisse Marke. Und wie gesagt, also manche Teetrinker, die schauen dann, blicken da auch so ein bisschen drauf herab und sagen, oh, das ist so günstiger Tee. Das ist doch nicht ein günstiger Tee, kann wunderbar schmecken. Ich hatte einen tollen Da Yuling, das Da Yuling in Anführungsstrichen, das war natürlich kein Da Yuling, Da Yuling ist so eine sehr, sehr rare Region, sag ich mal. Da kostet es auch weit über 1500 für 100 Gramm in der Regel. Und da hatte ich einen Da Yuling mal für, ich glaube, 75 Gramm für 600 NTD. War natürlich wahrscheinlich nicht aus der Region oder vielleicht ein bisschen niedriger als dieses Anbaugebiet. Aber es war trotzdem toller Tee und ich habe davon, ich glaube, ich habe davon insgesamt 500 Gramm getrunken oder so. Wunderbar, also... Man muss sich da jetzt nicht drauf einbilden, nur weil es irgendwie einen bestimmten Namen hat oder einen bestimmten Preis hatte, dass es dann automatisch auch besser schmeckt.
Damit sind wir am Ende der heutigen Folge angelangt. Für eine Liste von den in dieser Sendung erwähnten Teehäusern schaut gerne in unserer Sendungsbeschreibung nach. Wenn ihr noch mehr über das Thema Teetrinken erfahren wollt, dann empfehle ich euch zwei Folgen, ebenfalls mit meinem Gast Felix Meyer, in der Sendung Taiwan in Bewegung. Darin erklärt Felix im Detail die unterschiedlichen Zubereitungsarten von Tee in Taiwan und erklärt außerdem, wie die unterschiedlichen Teesorten zustande kommen. Links zu diesen beiden Folgen findet ihr ebenfalls in der Sendungsbeschreibung. Und damit vielen Dank fürs Zuhören. Am Mikrofon sprach Juliane Miller.
Sie hörten das deutschsprachige Programm von Radio Taiwan International am Samstag, dem 18. April 2026. Unsere E-Mail-Adresse ist deutsch@rti.org.tw. Im Internet finden Sie uns unter www.rti.org.tw. Dann auf Deutsch klicken. Dort finden Sie auch Nachrichten, weitere Beiträge und die Links zu unseren Seiten auf Facebook und Instagram sowie zu unserem YouTube-Kanal. Über Kurzwelle senden wir täglich von 19 bis 19.30 Uhr UTC auf der Frequenz 5900 kHz. Vielen Dank fürs Zuhören. Am Mikrofon verabschiedet sich Eva Trindl.